Ich habe nämlich eine kleine Geschichte auch für alle mitgebracht, groß und klein. Und zwar geht es um einen kleinen Jungen und einen alten Mann. Ein paar kleine Jungs haben wir hier auch, ein paar ältere Männer auch. Ich glaube, ihr könnt euch da vielleicht wiederfinden. Denn der kleine Junge sagt, ich lasse manchmal den Löffel fallen, sagt der alte Mann. Ich auch, sagt der kleine Junge. Ich weine viel. Der Alte nickt. Ich auch. Aber das Schlimmste, sagt der kleine Junge, das Schlimmste ist, viele Erwachsene schenken mir gar keine Beachtung. Und da spürt er die Wärme einer schrumpeligen Hand und der alte Mann sagt, ich verstehe dich. Das Thema sind Großeltern und Enkel. Und vielleicht sind sich manchmal Großeltern und Enkel näher in einer ähnlicheren Situation oder Urgroßeltern und Urenkel, wie das mit Eltern und Kindern ist. Großeltern und Enkel haben viel gemeinsam. Wir Eltern, wir müssen erziehen, wir müssen auch streng sein manchmal und Sachen verbieten und Sachen erlauben und ermöglichen. Und das Schöne ist, und deswegen geht man ja so gerne zu Oma und Opa, die können großzügiger sein. Die haben nicht die Verantwortung, dass das alles immer super ist. Da gibt es dann auch mal Nutella zum Abendbrot und alles ist egal. Ja, solche Sachen. Interessant ist, die meisten oder viele von uns sind entweder Großeltern oder werden es irgendwann werden. Aber wir sind alle Enkel. Jeder von uns hat Oma und Opa, oder? Insofern betrifft es uns doch alles sehr. Interessant ist, dass für diese besondere Beziehung zwischen Großeltern und Enkeln gar nicht so viele Bibeltexte zu finden sind. Aber ein recht bekannter oder berühmter Text, den finden wir im 2. Timotheus 1, Vers 5. Nur so eine Randbemerkung eigentlich. Ein paar Bibeltexte habe ich mitgebracht, nicht alles, aber den habe ich mal mitgebracht. 2. Timotheus 1, Vers 5. Da schreibt der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, ich weiß, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Und ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Das heißt, der Timotheus hat viel von dem Glauben, den er gelebt hat, nicht nur von seiner Mutter, sondern auch von seiner Oma bekommen. Die sind jetzt alle ganz beschäftigt, deswegen frage ich sie jetzt mal gerade nicht, ob sie auch mal mit Oma und Opa über solche Dinge reden. Glaube, im Glauben begegnen sich diese Welt und ja, die universelle Welt Gottes. Glaube ist die Begegnung von Welt und Wunder. Und diese Begegnung ist, so wissen wir es aus der Bibel, immer auch eine Gabe Gottes. Aber Glaube wird auch gelernt. Und ich glaube, das können die meisten von uns, die wir hier heute sind, nachvollziehen, dass man ja die Grundlagen zumindest des Glaubens irgendwo von seinen Eltern und eben auch von seinen Großeltern sich abgeschaut hat. Dass man vielleicht als Kind, mir ging es so, mit in die Gemeinde mitgenommen worden ist, man dort etwas erfahren hat über Gott. Erstmal in einfachen Geschichten und Erlebnissen, später immer, sag mal, reflektierter. Wir haben immer während der Predigt, wenn es langweilig wurde, wir haben immer in der Bibel gelesen und nach den gruseligsten Stellen in der Bibel gesucht. Die gibt es nämlich. Und wer die gruseligste Stelle gefunden hatte, der hatte gewissermaßen gewonnen. So kann man auch manche Predigt segensreich und geistreich erleben, die man vielleicht selber sonst nicht so ganz verstehen würde. Auf jeden Fall in dieser Glaubensvermittlung haben unsere Eltern bei uns eine bedeutende Rolle gehabt und haben wir Eltern eine wichtige Rolle, aber eben die Großeltern auch. Für Timotheus war es auf jeden Fall so. Und dass Paulus das jetzt hier für Timotheus so formuliert und ihn so darin lobt, das klingt für uns erst einmal, sagen wir, fast schon natürlich, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn der Timotheus lebte in einer kam in einer besonderen, einer gemischten Familie zur Welt. Sein Vater war Grieche, der war kein gottgläubiger Mensch. Und eigentlich hätte man ja erwarten können, dass Paulus, der jetzt ja den Timotheus so sehr gefördert hat, dass er ihn daran erinnert, was er ihm für den Glauben mitgegeben hat. Das kommt auch noch, die Handauflegung für die Gaben und so weiter. Aber Paulus legt Wert darauf für Timotheus, dass er eben die Grundlagen seines Glaubens, diese tiefe Beziehung, diesen lebendigen Glauben, diesen aufrichtigen Glauben tatsächlich in seiner Familie erfahren hat, obwohl da nicht alles, ich sag mal, Idealbedingungen waren. Der Vater eben kein gläubiger Mensch, zumindest kein gottgläubiger Mensch war und Timotheus auch nicht, wie es eigentlich üblich gewesen wäre, als Kind beschnitten worden ist. Umso bedeutender oder umso erstaunlicher ist es eben, dass, obwohl Paulus ja, Timotheus ja eigentlich zwischen den Welten hin und her gerissen war, sich diesen Glauben von Mutter und Großmutter abschauen konnte. Und umso bedeutender, stellen wir fest, ist unsere Rolle in diesem Zusammenhang. Glaube ist ein Wunder, aber Glaube wird auch in der Familie gelernt. Und deswegen können wir diese Aufgabe, die Liebe zu Gott zu vermitteln, nicht delegieren. Das wird nicht funktionieren. Nicht an die Gemeinde, nicht an den Prediger oder an die Kinder, den Kindergottesdienst. Überlegt doch einfach mal, wer verbringt mehr Zeit mit euren Kindern? Wir, die wir so offiziell in der Kirche unterwegs sind, oder ihr, die ja mittags oder nachmittags da seid, wenn sie aus der Schule zurückkommen und entweder erzählen, was sie erlebt haben, oder man es ihnen aus der Nase ziehen muss. Wo wird Glaube lebensnah und relevant? Im Gottesdienst tanken wir auf, kriegen neue Gedanken, aber gelebt wird im Alltag. Und da seid ihr, die Eltern und die Großeltern, mit den Kindern zusammen. Und deswegen habt ihr eine wichtige Rolle. Und jetzt muss ich mal eure Aufmerksamkeit wieder kriegen, hier von euch in der ersten Reihe. Schaut mal alle hierher. So, genau. Denn jetzt habe ich mal ein paar Fragen an euch. Wer von euch hat denn eine Oma oder einen Opa?
Also, ihr habt alle eine Oma.
Manchmal sind ja Oma und Opa ganz weit weg. Wer sieht denn, sagen wir mal, wenigstens einmal im Monat Oma oder Opa? Oh, das sind schon deutlich weniger, ne? Wer sieht denn jede Woche, einmal in der Woche wenigstens Oma oder Opa? Ja, du, schon klar, das ist klar. Das ist jetzt interessant, das melden sich jetzt mehr als beim Monat. Okay, vielleicht ist das mit den Wochenzeiten noch nicht so bekannt. Aber es gibt eben auch Leute, da sind Oma und Opa weit weg. Ja, und so eine Geschichte möchte ich euch jetzt gerne erzählen, und zwar die Geschichte von Volker und seiner Schwester Sigrid. Was machen die denn dort? Guckt doch mal hier vorne auf das Bild. Was machen die? Genau, die frühstücken. Und zwar ist heute da gerade Sonntagmorgen, das heißt, sie konnten ausschlafen und sich richtig Zeit lassen beim Frühstücken. Und das mag Volker so richtig gerne. Volker ist richtig mit sich und der Welt zufrieden heute. Heute ist nämlich kein Kindergarten. Er geht eigentlich gerne in den Kindergarten, aber es geht ihm wahrscheinlich so vielleicht wie auch manchen von euch. Da muss man ja mal ein bisschen früher aufstehen und er schläft schon sehr gerne sehr lange. Also heute Sonntag, alles super. Und das Allerbeste ist, Oma kommt heute. Und dann kommt Sigrid ins Spiel. Das ist gar nicht deine Oma. Wie oft soll ich es noch sagen? Dieser Kommentar kommt von Sigrid. Die ist 4 Jahre älter als Volker und weiß natürlich ein bisschen mehr als ihr Bruder. Und vor allen Dingen ist das Problem, dass die große Schwester das gar nicht so gut halten kann, wenn der kleine Bruder immer so dumm daherredet. Also ich erkläre es dir jetzt noch einmal. Eine Oma ist, wer weiß, was eine Oma ist von euch? Wer ist eine Oma? Genau. Also, eine Oma ist die Mama von der Mama oder dem Papa. Ja? Das ist eine Oma. Und so erklärt Sigrid dem Volker das auch. So, und heute kommt Tante Boll, aber die ist auch gar nicht richtige Tante, sondern das ist einfach nur eine liebe alte Frau, die sich um uns gekümmert hat, als Mama lange krank war. Und die kommt heute zu Besuch und nicht Oma. Hat Sigrid das nicht toll erklärt? Jetzt muss doch dieser kleine Volker das endlich mal begriffen haben, oder? Was meint ihr? Haben wir es so toll erklärt. Aber nein, patzig antwortet er, das ist doch meine Oma, Papa und Mama sagen das und außerdem ist sie ganz lieb zu mir und bringt mir was mit, Edge. Mir bringt sie auch was mit, sagt Sigrid, und ist trotzdem nicht meine Oma. Ist sie doch, ist sie nicht, ist sie doch, ist sie nicht. Gegen Sigrid hat Volker einfach keine Chance. Also greift er zu schlagkräftigeren Waffen. Was macht er denn da? Wer sieht das? Was ist die überzeugendere Waffe, die Volker gerade in die Hand nimmt? Was macht er da? Genau, der hat wohl ein bisschen von der Butter genommen auf den Löffel und, Achtung, Volltreffer. Mitten in die 12. Na warte, das kriegst du wieder, sagt Sigrid. Jetzt ist sie richtig wütend. Warum müssen kleine Brüder nur so doof sein? Aber inzwischen hat Mama genug von der Zankerei und schickt jeden in sein Zimmer. Zum Glück klingelt es bald darauf an der Tür. Volker weiß sofort, wer ist das? Wer ist das? Wer kommt? Wer klingelt jetzt? Von wem hat er die ganze Zeit erzählt? Na? Oma, genau. Volker sagt, da kommt Oma. Und Sigrid freut sich auch, denn wer kommt? Tante Boll, genau. Also stürzen die beiden vorne zur Tür und da ist sie auch schon. Eine stürmische Begrüßung. Aber noch bevor Oma diesmal ihre Geschenke verteilen kann, muss Volker eine ganz dringende Frage loswerden. Oma, Sigrid sagt immer, du bist nicht meine Oma. So, sagt die Oma, tut sie das? Ja, sie sagt, eine Oma ist immer die Mama oder die Mutter von Mama oder Papa. Tja, sagt Oma, für sich gesehen hat sie schon recht und streichelt dabei über Sigrids Haare. Aber sag mal, Volker, möchtest du denn gerne, dass ich deine Oma bin? Oh, so gerne. Weißt du was? Dann bin ich deine Oma. Das ist ganz wichtig, dass man eine Oma hat, ne? Wisst ihr, ich kann den Volker total gut verstehen. Ich habe zwar immer auch eine Oma gehabt, sogar zwei davon, aber ich habe keinen Opa gehabt. Das Problem ist nämlich, dass viele Opas meiner Generation im Krieg gestorben sind, damals. Der eine Opa ist im Krieg gestorben, der andere Opa ist dort schwer verwundet worden und dann hat das nicht mehr funktioniert, auf jeden Fall war er nicht mehr da. Und ich hatte keinen Opa. Hast du einen Opa? Ja. Das ist gut. Aber ich hatte keinen Opa. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat meine Oma mit 60 Jahren oder so nochmal geheiratet. Genau. Und dann hatte ich einen Opa. Das war Opa Obmeier. Also der hieß also nicht so wie ich, sondern halt wie er hieß. Und der war eigentlich auch nicht wirklich mein Opa. Der war mein Stiefopa. Aber das war mir völlig egal. Ich weiß es noch ganz genau. Ich war vielleicht so 6, 7 Jahre alt. Und das war mein Opa. Und ich habe ihn geliebt. Später habe ich erfahren, so von meinen Eltern und so, da war nicht immer alles rosig. So, die ganze Geschichte. Aber für mich war es das Schönste, was es gab. Leider ist der Opa auch relativ bald gestorben. Der war dann krank. Aber es war mein Opa. Das ist der einzige Opa, den ich hatte. Und den habe ich geliebt. Hast du eigentlich Oma und Opa heute oder in der letzten Zeit schon mal gesagt, wie dolle gern du die hast? Wie wichtig sie für dich sind? Du musst dir bloß einmal einen Moment überlegen, was passieren würde, wenn Oma und Opa nicht da wären. Und das Gefühl, was du dann hast, das sagt dir, wie wichtig Oma und Opa sind. Wollen wir mal eine Verabredung treffen? Ihr, hier, ihr Kurzen alle, wollen wir verabreden, ihr hört mal alle weg, wollen wir verabreden, dass ihr, nein, ihr sollt zuhören, dass ihr heute oder morgen oder wann ihr das nächste Mal Oma und Opa seht, dass ihr sagt, Oma, Opa, ich hab dich total lieb, machen wir das? Ich finde das total klasse, dass du da bist, kriegen wir das hin? Ich glaube, die würden sich total darüber freuen. Ich bin mir ziemlich sicher sogar, weil Oma und Opa echt wichtig sind. So, jetzt gehe ich wieder nach oben. Warum sind denn Oma und Opa so wichtig? Die Kinder spüren das. Aber wir können ja ein bisschen darüber nachdenken. Wir haben ja schon festgestellt, Omas und Opas dürfen ein bisschen großzügiger sein als Eltern. Das ist hilfreich, auf jeden Fall. Aber was ist so wertvoll bei eurem Glauben, den ihr euren Enkeln auch vermitteln könnt. Man spricht manchmal von der Milde des Alters. Ich wünsche mir sehr, dass ihr das auch schon erlebt. Die Milde des Alters. Das ist Weisheit. Und Weisheit hat mehr eine andere Grundlage oder eine breitere Grundlage als nur Wissen. Es gibt Menschen, die können die ganze Bibel auswendig oder große Teile davon, aber die sind deswegen noch lange nicht weise. Weisheit wird geboren aus dem Erleben, aus dem erlebten Wissen, aus der Erfahrung, was wirklich gut tut und wo man sich selber manchmal auch eine blutige Stirn geholt hat. Und Menschen, die im Glauben weise werden, die einen reifen Glauben entwickeln, werden in die Lage versetzt, Menschen anzunehmen, die ganz anders denken als sie selbst. Sind in der Lage, eine Liebe über Grenzen hinweg zu entwickeln, Gegensätze zu überbrücken. Vielleicht mehr, als es eben Eltern können, die noch so sehr gepolt sind auf das, was dass die Kinder alles richtig machen sollen. Auch im Glauben manchmal. Großeltern können, wenn sie denn im Glauben weise und gereift sind, Kinder gerade in den Situationen auch in den Glauben und in die Beziehung zu Jesus hinein lieben, wo sie so ganz auf Krawall gebürstet sind. Und das ist eure Chance, liebe Großeltern. Eure Chance zu lieben, wo den Eltern der Geduldsfaden gerissen ist. Und dafür brauchen unsere Kinder euch. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr das vielleicht selbst auch so erlebt habt. Als junger Mensch lebt man so in der Dynamik, dass man denkt, so, ich kann die Welt aus den Angeln heben, mir steht die Welt offen, ich kann etwas bewirken, ich will etwas verändern, bewegen. Als Erwachsene wachsen wir in so eine Effizienz hinein. Da muss alles funktionieren, da muss es getaktet sein und exakt sein. Und spätestens als alter Mensch haben wir gelernt oder hat man gelernt, ich denke da gerne an die Generation vor mir, ich kann und ich muss nicht immer alles in der Hand festhalten können. Ich muss nicht alles kontrollieren können. Es geht nicht darum, dass immer alles funktioniert. Manchmal reicht es einfach auch nur da zu sein und abzugeben an denjenigen, der diese Welt in der Hand hält. Und das zu vermitteln, das kann man sagen in der Predigt, aber zu vermitteln bedeutet, das im Alltag zu erleben. Zu erleben, wie ein Mensch tatsächlich seine Sorgen auf ihn wirft und los wird davon. Teilt das mit euren Enkeln. Sie brauchen das. Und wir werden dazu aufgefordert. Ich habe noch einen weiteren Bibeltext für euch. In 5. Mose 4, Verse 8 und 9. 5. Mose 4, die Verse 8 und 9. Und dort, ja, das ist die Stelle, wo die 10 Gebote wiederholt werden. Die kommen ja im 5. Mose Kapitel 4 noch einmal vor, nicht nur 2. Mose 20. Und davor steht, wo ist ein Volk, groß wie wir, das so gerechte Gebote und Weisungen hat, wie ich sie euch heute gebe, spricht Gott zum Volk. Oder Mose, weiß ich gar nicht genau. Hütet euch davor, etwas von dem, was ihr gesehen habt, zu vergessen und erinnert euch ein Leben lang daran und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Und Bezug nehmend darauf kam ein Mann zu einem Rabbi. Und er fragte, wie er wohl seine Kinder dazu bringen könnte, sich mit dieser Lehre Gottes zu befassen. Und der Rabbi antwortete, wenn du das ganz im Ernst wünschst, dann befasse dich selber ernsthaft mit der Lehre. Und deine Kinder werden es sich von dir absehen. Wenn du es nicht tust, dann werden sich auch deine Kinder nicht mit der Lehre befassen, sondern auch wieder lediglich ihre Kinder anweisen, dies zu tun und so fort und so fort. Vergisst du selber die Lehre Gottes, dann werden auch deine Kinder sie vergessen und nur immer wieder ihren Kindern zu wissen geben. Und auch diese werden vergessen und nur zu wissen geben. Alle werden zu wissen geben und keiner wird wissen. Befasse dich selbst damit, lebe deinen Glauben. Und du kannst gar nicht verhindern, dass deine Kinder es dir abschauen. Wie sagt man so schön, es gibt so einen kleinen Spruch in der Erziehung, man kann den Kindern sagen, was man will, sie tun am Ende doch das, was man ihnen vormacht. Das ist so. Reden nützt recht wenig und schon gar nicht im Glauben. Und so schön das ist, so wertvoll mir die Predigt auch ist, weiß ich doch um ihre Grenzen. Leben, nicht zu wissen geben, nicht ein Kind in den Religionsunterricht, in der Bibelschule, in die Jugendstunde schicken und hoffen, das wird schon alles werden. Wenn ich selber nicht darin lebe, wie sollen die Kinder darin leben? Kern aller Glaubensvermittlung ist dieses Leben. In der Familie, aber auch darüber hinaus, in der Mission, überall. Reden nützt nichts, wenig. Leben bewirkt viel. Deswegen sagt ja Jesus als Zusammenfassung der Lehre der ganzen Bibel, der ganzen Weisheit, die wir in diesem wertvollen Buch finden, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung und das heißt Leben. Liebe kann ich nicht nur erzählen, das muss ich leben. Und Jesus setzt ja noch einen drauf, gewissermaßen in Johannes 13, 35, wenn er sagt, an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Weil Liebe nicht gelehrt, sondern gelebt werden kann, gelebt werden muss. Wir können die richtige Lehre wohl haben, aber wenn die Liebe nicht gelebt wird, dann geht das ins Nichts. Wenn wir den Glauben, der in der Liebe zu Gott und zum Mitmenschen sich zeigt, lebt, wenn wir den leben, dann wird das nicht ohne Folgen bleiben. Guten Folgen für unsere Kinder und für unsere Enkel. Und dann wird ein weiterer Bibeltext, mit dem möchte ich schließen, aus der Bibel zur Beziehung von Eltern und Großeltern und Enkeln wahr. In Sprüche 17, Vers 6, dort steht, alte Menschen sind stolz auf ihre Enkelkinder. Und Kinder sind stolz auf ihre Eltern und Großeltern. Amen.